Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge. Dem Podcast von mir, Sascha Lobo, in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem deutschen Technologieanbieter für europäische Souveränität. Das Thema heute ist nicht eine Art Rundumschlag, aber eine Art Rundumperspektive aus einem ganz besonderen Anlass. Nämlich eigentlich eine Form von Nachdenken über Cybersicherheit, wenn sonst praktisch nichts mehr sicher ist. Die Weltlage, die Situation, was die Wirtschaft angeht, bis hin zu der Situation, die irgendwo zwischen Donald Trump, dem Iran-Krieg, der Energiesituation, der Klimakatastrophe und so weiter und so fort. Jeden Tag aufs Neue, überraschend, manchmal gruselig, manchmal bitter, serviert bekommen. Und das Ganze auch noch mit einem ganz handfesten Anlass, nämlich der Cyber Security Konferenz 2026, der CSC 2026, der Veranstaltung von Schwarz Digits, die sich genau mit diesem Themenkomplex beschäftigt. Über Sicherheit habe ich persönlich schon häufiger nachgedacht, wenn auch ganz am Anfang immer ziemlich bockig und widerwillig. Es ist eine gar nicht so angenehme Anekdote, an die ich mich manchmal erinnere, nämlich, dass auf einer der ersten Republika-Konferenzen 2007, 2008 mag es vielleicht gewesen sein, in Berlin, wo sich so die Internetleute getroffen haben, die sich für ganz weit vorne hielten und man muss sagen, es in manchen Bereichen vielleicht sogar waren, jedenfalls sich aber so gefühlt haben, ich mich natürlich auch. Und genau in diese Situation hinein, dass da Leute denken, sie haben mit diesen neuen sozialen Medien, mit diesen neuen Blogs, mit diesen neu entstehenden Internetsphären in den Nullerjahren, damals wurde ja zum Beispiel auch Facebook erfunden, in diese Situation hinein kommt eine erhebliche Trübung des eigenen Selbstbewusstseins, was gerade ziemlich groß hätte werden können. Und zwar waren Leute vom CCC auf dieser Veranstaltung, auf einer der ersten Republika-Veranstaltungen. Und der Chaos Computer Club, für diejenigen, die nicht wissen, was CCC bedeutet, ist eine Art altehrwürdige Instanz mit einer sehr großen, auch sagen wir mal, ideologischen Spreizbreite, die aber eine Konstante hat, sich nämlich stark dafür zu machen, dass die Zivilgesellschaft die digitale Welt sinnvoll einsetzen kann und muss. Und vom CCC waren ein paar Leute gekommen, die eine Vorführung gemacht haben, wo sie gezeigt haben, was passiert, wenn man ungeschützt im WLAN unterwegs ist. Darunter hat es auch mich erwischt. Sie haben nämlich gezeigt, wie sie Passworte praktisch im Klartext raussniffen können aus ungeschütztem WLAN-Verkehr. Für den konkreten Nerd-Hintergrund damals war HTTPS, also dieses S steht für eine bestimmte Form von Sicherheits-Secure-Layer, noch nicht Standard. Damals hat man, weil man noch sehr naiv in diese digitalen Sphären getaucht ist, nicht alle, siehe CCC, aber doch viele, ich zum Beispiel, hat man gedacht, so schlimm wird's schon nicht sein und hat über den gesamten Äther, der qua WLAN auslesbar war, seine eigenen Passworte geschickt. Diese Situation eskalierte und ich habe einzelne Leute natürlich beschimpft, weil die meine Passworte quasi auf dem Screen in einem anderen Raum gezeigt haben, während ich dann irgendwo anders gearbeitet habe. Aber nicht nur, dass die Technologie damals unvollständig war, in Klammern ist sie immer noch. Diese ganze Episode hatte ich zum Anlass genommen, um den Leuten, die da waren, vorzuwerfen, sie würden unlauter arbeiten. Sie haben dann aber ein Argument verwendet, was bei mir bis heute nachhallt. Sie haben nämlich gesagt, naja, hier ist so ein bisschen das Nichtschwimmerbecken. Hier ist nicht wirklich ein Worst-Case-Szenario da. Und gleichzeitig können wir hier auf einen Schlag die Leute sensibilisieren, die halt irgendwo zwischen Tagesschau, ihren Blogs und dem damals aufstrebenden Twitter schon auch die digitale Stimmung in diesem Land mitgeprägt haben. Sie haben also etwas Schwieriges getan, nämlich gesniffte Passworte zu veröffentlichen, live in Echtzeit, um etwas Besseres zu bewirken, nämlich die Sicherheit und vor allem das Gefühl, wie Sicherheit überhaupt erzeugt werden kann, samt eines Gefühls dafür, wo Unsicherheit längst besteht. Diesen Preis haben sie zwar mich zahlen lassen, retrospektiv würde ich aber sagen, ihr Plan ist aufgegangen. Ich bin seitdem sehr sensibel für solche Dinge. Die Technik hat sich weiterentwickelt und insgesamt stehen wir aber immer noch vor einem ganz ähnlichen Problem. Ich habe damals meine Lektion einigermaßen gelernt, wahrscheinlich nicht in allen Bereichen, wahrscheinlich tue ich immer noch Dinge, die so High-End-Security-Nerds für völlig untragbar halten. Ich benutze zum Beispiel mehrere Tage lang hintereinander das gleiche Smartphone. Aber, das kann man vielleicht auch sagen, die Sicherheitsstandards sind gewachsen. Ärgerlicherweise gleichzeitig auch die Sicherheitsangriffe beziehungsweise die Angriffe auf die IT-Sicherheit. Vor dem Hintergrund dieser Anekdote möchte ich zu Beginn der Sendung ganz offen sein. Denn es gibt wenig für mich persönlich, was langweiliger ist oder sich zumindest langweiliger anhört als Cybersicherheit. Das stimmt für die meisten Menschen und zwar so lange, bis es dann irgendwann auf die allerunangenehmste Weise eben doch spannend wird. Denn existenzbedrohend fällt definitiv auch in die Kategorie spannend und zwar extrem anspannend. Und wir sind heute mit dieser Hypervernetzung aller Orten, mit der tiefen Integration des Internet, der digitalen Vernetzung, von allen möglichen Cloud-Anwendungen, von Apps, von Software insgesamt. Wir sind heute in einer Situation, dass man sich mangelnde Sicherheit eigentlich gar nicht mehr leisten kann. Das, was damals in Berlin in der Kalkscheune 2007, 2008 passiert ist, was mir passiert ist, gewissermaßen das Nichtschwimmerbecken des Red Teamings, wo ein paar Leute gezeigt haben, was möglich wäre, wenn man ein bösartiger Angreifer wäre, allerdings ohne tatsächlichen Schaden, das Signal, was mir sehr preisgünstig gesendet worden ist, das ist heute in der Form kaum mehr möglich. Denn wir befinden uns in einem Kampf, ich benutze nicht den Begriff Krieg, bei der dann doch noch intensiveren Ereignissen vorbehalten ist und vor allem bewussteren Ereignissen, aber wir sind definitiv in einem Kampf. Mit diesem Mindset war ich auf der CSC 2026, auf der Cybersicherheitskonferenz von Schwarz Digits in Heilbronn und wurde dort gewissermaßen vollgepumpt mit sicherheitsrelevanten Eindrücken zur vernetzten Weltlage im Jahr 2026. Da hat zum Beispiel Herfried Münkler gesprochen, einer der bekanntesten Politikwissenschaftler des Landes und auch Machiavelli-Experte, was gerade im heutigen Kontext von irgendwo zwischen Trump und Putin nochmal eine ganz eigene Interessantheit entfaltet. Ich habe auf der Konferenz eine ganze Reihe von sehr interessanten Gesprächen geführt. An ein paar lasse ich euch dann teilhaben, weil ich sie fürs Podcast-Publikum mit aufgezeichnet habe. Und gleichzeitig habe ich auch ein Gespür dafür bekommen, was dort draußen gerade los ist. Und zwar aus Sicht der deutschen Wirtschaft. Das, was ich mit dieser Sendung erreichen möchte, ist jetzt nicht nur abzubilden, was auf der CSC geschehen ist und was dort an Eindrücken vielleicht relevant ist für die Debatte zwischen digitaler Souveränität, künstlicher Intelligenz, dem Stand in Deutschland und auch was die Transformation angeht, dem Gefühl, wie die Leute, die dort waren, auf das Land schauen. Sondern ich habe entlang der Inhalte, die ich dort gesehen habe und der Gespräche, die ich dort geführt habe, auch einen schönen Anlass bekommen, um nochmal einen Reality-Check zu haben. Und den möchte ich weitergeben, gewissermaßen eine Art Deep Dive IT-Security aus meiner persönlichen Perspektive. Weniger entlang des technologischen Fortschritts, auch wenn es da eine ganze Reihe von sehr interessanten Dingen zu verkünden gibt, wie man gleich merken wird, sondern mehr, wie diese Perspektive aussieht von jemandem, der nicht Hardcore-IT-Techie ist. In diesen Bereichen ist nämlich IT-Security für viele Menschen immer noch verortet, für zu viele Menschen immer noch verortet, sondern wie diese Sicht auf Sicherheit in einer sehr unsicheren Welt aussieht. Und man kann heute nicht mehr Sicherheit sagen, ohne IT-Sicherheit zumindest mit zu meinen. Kommen wir gleich zum ersten Themenblock. Und dieser erste Themenblock hat es insofern in sich, als dass er anfängt mit digitaler Souveränität und dem erklärten Wunsch von so vielen Unternehmen in Deutschland, in Europa, sie möchten die digitale Souveränität vorantreiben. Schwarz Digits tut das schon eine ganze Weile. Und gleichzeitig den Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben. Denn niemand sagt, ja, wir wollen das, ist gar kein Problem, Fingerschnipsen, fertig. Ganz im Gegenteil, in dem Moment, wo man anfängt, diesen Problemen ins Auge zu schauen, die hängen häufig an IT-Security, dann sieht man, dass das manchmal ganz schön komplex ist. Unter anderem, weil, das wissen die meisten Leute, eine Vielzahl von ziemlich guten Produkten jetzt eben zumindest noch nicht aus Europa und aus Deutschland kommen, die man aber trotzdem benutzen will. Der erste Punkt knüpft deswegen direkt an einen Anlass, der auch auf der CSC bekannt gegeben worden ist von den beiden Co-Gastgebern Christian Müller und Rolf Schumann, den Co-CEOs von Schwarz Digits. Ich habe mit ihnen auf der Konferenz auch gesprochen. Das, worüber wir gesprochen haben, ist aber für viele Menschen erstmal auf den ersten Blick nicht unbedingt das, was sie unter digitaler Souveränität verstehen. Denn Rolf und Christian haben auf der CSC eine Kooperation verkündet. Eine Kooperation mit dem Unternehmen CrowdStrike aus, Riesenüberraschung, den Vereinigten Staaten. Das erscheint, wie gesagt, aus Sicht der digitalen Souveränität zuerst ungewöhnlich, weil gerade im Bereich Cybersecurity natürlich das absolute Herzstück der Unabhängigkeit gefragt ist. Eigene IT-Systeme, die Kontrolle über eigene IT-Systeme, die ökonomische Freiheit, von niemandem erpressbar zu sein, und zwar ganz egal, wie Donald Trump so drauf ist, das ist eine Frage, die man sich stellen muss. Deswegen ist, was diese Kooperation angeht, glaube ich, ganz gut rauszukitzeln, wie digitale Souveränität aussehen kann, wenn man gleichzeitig eben nicht bereit ist zu sagen, ja, wir kröppeln uns das alles selber, ja, wir benutzen ausschließlich Transistoren aus deutscher Produktion, ja, wir möchten nur und ausschließlich europäisches Internet benutzen. Die leichte sarkastische Note da drin, die hängt eben auch damit zusammen, dass viele Forderungen in dem Bereich politischer Natur vielleicht nicht ganz an den digitalen Realitäten entlang geschult ist. Aber tatsächlich gibt es aus meiner Sicht Wege, wie digitale Souveränität eben auch mit Unternehmen, zum Beispiel aus den Vereinigten Staaten, möglich ist. Und diese Kooperation, wenn man die sich im Detail anschaut, dann könnte die ein sehr guter Hinweis darauf sein, wie sowas funktioniert. Um das mal für Leute auszudrücken, die ungern zwischen den Zeilen lesen wollen, sogar wenn Donald Trump die CrowdStrike-Chef ins Gefängnis stecken würde, CrowdStrike wäre trotzdem nicht in der Lage, die relevanten Unternehmensdaten auszuliefern oder die Unternehmen, mit denen es zusammenarbeitet, handlungsunfähig zu machen. Jedenfalls nicht absichtlich, was man durchaus mit einem Augenzwinkern verstehen kann. Digitale Souveränität, wenn man das mal ganz auf den Kern reduziert, heißt, man kann nicht erpresst werden. Jedenfalls nicht mit den digitalen Instrumenten, die man als Unternehmen oder als Volkswirtschaft zum bloßen Funktionieren so braucht. Gleichzeitig kommt ja digitale State-of-the-Art-Technologie heutzutage auffällig oft aus dem Silicon Valley. Und das ist ein Punkt, über den man sprechen muss, und zwar nicht nur sprechen im Sinne von ja, akzeptieren, das stimmt, sondern das bedeutet ganz konkret, wenn man echte digitale Souveränität will und gleichzeitig keine Qualitätseinbußen haben möchte, dann muss man einen dritten Weg gehen. Bei dieser Kooperation ist es zum Beispiel konkret so, dass die nach bestimmten Maßgaben von digitaler Souveränität verhandelt worden ist. Das hat Schwarz Digits schon mal beim Google Workspace gemacht, wo die Regeln digitaler Souveränität, zum Beispiel Server in Deutschland und Europa, die Daten verlassen nicht den EU-Raum, man kann trotzdem die neuesten Technologien benutzen, herbeiverhandelt worden sind. Das ist auf Basis von Stackit, dem Cloud-Anbieter von Schwarz Digits, passiert. Sondern digitale Souveränität im Sicherheitsbereich sieht hier eben ganz konkret so aus, dass man zwar Teil eines großen Netzwerkes ist, dass aber die entscheidenden Kriterien kontrollierbar und damit auch nachvollziehbar für die Firmen hier sind. Der Punkt, um den es dann häufig geht, ist, den sogenannten Trade-off zu machen. Also den Bereich zu überlegen, wo kann ich denn Einbußen hinnehmen? Wenn man abwägen möchte zwischen, möchte ich den absoluten State-of-the-Art-Kram haben oder möchte ich digital souverän sein, dann gibt es in vielen Fällen eigentlich die Pflicht, Einbußen hinzunehmen, weil man beides miteinander schwer vereinbaren kann. Die meisten Leute glauben offenbar bisher, dass in diesem Bereich digitale Souveränität es sinnvoller ist, Einbußen hinzunehmen. Jetzt zeigt sich aber die Weltlage, das ist auf der CSC auch klar geworden, jetzt zeigt sich die Weltlage so, dass es mehr und mehr schwierig ist, erpressbar zu werden, vorsichtig gesagt. Weil auf der Weltoberfläche halt auch immer mehr Leute sind und immer mehr Mächte sind, die Erpressung irgendwie in der einen oder anderen Form unter Druck setzen, durchaus als Instrumentarium ihrer Wahl betrachten. Gewitzte Kritikerinnen würden dann vielleicht fragen, naja, Moment, mit diesem inneren Ostwestfalen im Ohr kann man immer noch skeptisch sagen, okay, aber wenn wir digitale Souveränität haben wollen, brauchen wir denn gleich immer dieses neumodische State of the Art? Reicht nicht auch das gute alte deutsche State of ganz okay? Da wiederum gab es schon häufiger von EDV-Leitern liebe Grüße quer durch die Bundesrepublik Deutschland in ihren alten Serverkellern, wo sie vielleicht heimlich immer noch mit Magnetbändern gearbeitet haben, die Antwort, nee, natürlich reicht State of ganz okay, wenn wir dafür alles unter unserer Kontrolle haben. Das waren Leute, die vielleicht auch zeitweise gegen die Cloud gestänkert haben und irgendwelche Memes verteilt haben. Es gibt keine Cloud, das sind immer nur fremder Leute Computer. Die Antwort, ob man wirklich State of the Art braucht oder nicht, die ist inzwischen sehr eindeutig. Und das konnte man auf der CSC 2026 in Heilbronn überdeutlich erkennen. Die Antwort lautet nämlich, nein, man braucht State of the Art. Und zwar noch nicht mal als State, denn State hört sich irgendwie so statisch an. Man braucht eigentlich 2026 einen Process of the Art, der sich ständig erneuert und in keiner Sekunde auch nur einen Millimeter nachgibt. Denn selbst dann, wenn man das tut, selbst dann hat man schon ausreichend viele Probleme. Wenn man das nämlich aus der Nähe betrachtet, dann gibt der Status der Welt so mit 2026 als Maßstab und künstliche Intelligenz eine absolut explosive Sicherheitsmischung. Das war zwar schon letztes und vorletztes Jahr so, aber das hat sich, wenn man den Leuten dort zugehört hat, dieses Jahr noch einmal intensiviert. Es ist ja einfach so, dass das Jahr mit dem Paukenschlag der Grönland-Episode angefangen hat. Will sagen, geopolitisch gab es nochmal eine bis dahin kaum glaubhafte Eskalation. Und nur Augenblicke später sehen wir mit dem Iran-Krieg und dem ungewissen Ausgang davon, dass wir eine Vielzahl von neuen Konfliktsituationen, teilweise sehr überraschend, haben, mit denen wir fertig werden müssen. Das ist eben dieser Punkt, warum wir State of the Art brauchen. Wenn wir uns anschauen, was das konkret bedeutet für die Unternehmen dort draußen, dann müssen durchschnittliche Unternehmen heute 5, 6 Cyberangriffe erdulden, und zwar pro Stunde im Durchschnitt. Bei irgendwie besonders exponierten Unternehmen, sagen wir mal kritische Infrastrukturen aller Art, bekanntere Unternehmen oder Unternehmen in ganz spezifischen Branchen mit einem politischen oder finanzwirtschaftlichen Hintergrund, dann kann das sehr schnell exponentiell häufiger passieren. Um vielleicht mal eine Größenordnung so erahnbar zu machen, als eins der häufigst angegriffenen Unternehmen der Welt gilt die indische Börse, die National Stock Exchange of India, NSE. Und da werden 2000 Cyberangriffe verzeichnet, und zwar pro Sekunde. Die NSE wird unfassbare 170 Millionen Mal am Tag attackiert. Und man ahnt da selbst als Laie, dass das jetzt nicht 170 Millionen total gemeine Hacker sind, die dahinter stecken und die es jetzt mal halt probieren, sondern dass praktisch alles davon automatisiert abläuft. Wir reden schon seit längerer Zeit nicht mehr von einem Cyberangriff im Singular, sondern von einem Dauerhagel, von einem Standard des dauerhaft angegriffen Werdens. Das heißt, alle Systeme müssen nicht nur abwehren, sondern müssen dazu noch völlig normal funktionieren, während sie abwehren. Gleichzeitig entwickeln sich die Angriffe ständig weiter. Auch das ist auf der CSC in den inhaltlichen Wortmeldungen sehr deutlich geworden. Die Sophisticatedness, die Ausgefeiltheit, die Raffinesse der Angriffe nimmt nicht nur ständig zu, sondern ergibt die zusätzliche Schwierigkeit, dass man gleichzeitig die absoluten Basics im Griff haben muss und die Avantgarde der Cyberkriminalität zumindest im Auge behalten muss. Und das gilt nicht nur für große Konzerne, das gilt auch durch die KI-Automatisierung, weil Cybercrime heute als eine Art Schrotschuss verstanden werden kann, eine Abfolge von vielen Schrotschüssen, wo man schaut, wo quiekt denn jemand, gilt das ebenso für kleine und mittlere Unternehmen. Man muss, wenn man diese Zahlen hört, die Größenordnung 202 Milliarden, 170 Millionen Angriffe pro Tag, fairerweise dann auch einordnen. Denn es gilt, natürlich kann die allergrößte Zahl der Attacken abgewehrt werden. Aber dann gab es eben auch eine Weisheit der IT-Security-Szene auf dem CSC zu hören. Auch die habe ich übrigens schon vor Jahrzehnten im Chaos-Computer-Club-Umfeld gehört. Und sie betrifft den Unterschied zwischen Angreifern und Verteidigern. Das liegt eigentlich total nah und ist, wie gesagt, schon ein paar Tage alt. Aber ist erst recht im Zeitalter von KI-Automatisierungen und Massenangriffen gültig. Denn der Angreifer, der kann es sich leisten, 1000-mal zu scheitern und nur einmal Erfolg zu haben. Der Verteidiger muss ausnahmslos jedes einzelne Mal erfolgreich sein. Und alles andere kann extrem teuer werden. Es gibt gar nicht so viele Technologien, wo man sagt, hey, wir erwarten hier eine 100% Erfolgsquote bei der Abwehr. Ganz im Gegenteil, in sehr, sehr vielen Bereichen gehen wir im digitalen Kontext erstmal recht hemdsärmlich ran und sagen, oh, wir deployen die App jetzt schon mal, wir wissen, die ist erst bei 85%, aber die reift dann halt beim Nutzer. So hat man das eine Zeit lang in der Softwarewirtschaft gesagt. Das ist aber so als Bogen vielleicht das Argument, das geradezu beweist, warum wir also gerade im Cybersecurity-Bereich State of the Art brauchen oder voraussetzen müssen. weil State of the Art eben auch auf der anderen Seite stattfindet und wir es nicht leisten können, auch nur einmal allzu massiv durchzufallen. Wenn hier oder da mal vielleicht die eine Abwehr nicht ganz so gut funktioniert, dann muss man trotzdem immer noch die entsprechenden Mechanismen dahinter haben, damit nicht gleich das ganze Unternehmen, das ganze Ökosystem untergeht. Und State of the Art führt uns dementsprechend auch gleich zu dem Kooperationspartner CrowdStrike. Ich habe vorhin schon beim Thema CrowdStrike vom Augenzwinkern gesprochen und diejenigen, die sich ein bisschen auskennen, die werden das richtig gedeutet haben. Denn CrowdStrike ist der Name, der in der Cybersecurity-Szene seit 2024, sagen wir mal, einen gewissen Beigeschmack transportiert. Denn da war etwas. Ja, da war etwas und um den Elefanten im Raum gleich am Anfang anzusprechen, den, wie gesagt, 100% der Menschen im Bereich Cybersecurity auch kennen. CrowdStrike hatte seinen 19. Juli 2024. An dem Tag hat die Firma, die schon damals und auch immer noch zu den absolut führenden Firmen im Bereich der IT-Sicherheit gehört, ein weltweites Update auf eine Vielzahl von Computern aufgespielt. Das ist so ein bisschen der Trick von CrowdStrike, über den wir auch gleich noch sprechen werden. Sie arbeiten nicht nur mit Bedrohungserkennung, sondern auch mit extrem schnellen Reaktionen auf neue Bedrohungen. Dazu gehört unter anderem, dass man die Software, die man auf einem Rechner hat, nicht selbst updatet, sondern dass sie automatisiert abgedatet werden kann. Am 19. Juli nun wird ein Software-Update ausgeliefert, in dem allerdings, wie man später erfahren hat, ein ganz klitzekleiner Fehler verborgen war. Leider hatte die Firma nicht so richtig gemerkt, dass eine Datei nicht nur irgendwie ein bisschen fehlerhaft war, sondern eine katastrophale Fehlerhaftigkeit aufwies, wodurch Millionen Windows-Systeme und Geräte weltweit plötzlich abstürzten. Das war besonders dort der Fall, wo nicht nur eine gewisse Monokultur vorherrschte, sondern wo auch bestimmte Sicherheitsprinzipien absolut essentiell sind. Zum Beispiel in kritischer Infrastruktur wie Krankenhäusern, zum Beispiel an Flughäfen, zum Beispiel aber auch bei Fernsehsendern. In manchen Ländern mussten Krankenhäuser auf Notbetrieb umstellen oder mussten sogar schließen. Tausende Flüge wurden weltweit annulliert. Kritische Infrastruktur war betroffen. Zum Teil haben wir davon auch aus Sicherheitsgründen nicht erfahren. Fernsehsender haben ihren Sendebetrieb eingestellt. Und sogar der Berliner Flughafen musste zeitweise die Arbeit einstellen, was sich bei diesem Muster an Perfektion sonst ja eigentlich überhaupt niemand vorstellen kann. An dieser Stelle musste er dann doch mal einknicken. Das war für CrowdStrike nicht nur eine Katastrophe, sondern ein Einschnitt. Und ich glaube, inzwischen kann man fast 2 Jahre später sagen, warum CrowdStrike auch damals zu den führenden IT-Security-Firmen gehört hat. Denn dieser zweifellos enorm ungroßartigen Leistung von CrowdStrike, was das fehlerhafte Update betrifft, steht etwas gegenüber, was man für mindestens genauso groß halten kann. Denn CrowdStrike hat auf der einen Seite den Fehler zwar gemacht, es war übrigens wirklich ein Fehler und kein Angriff, das wurde später auch nochmal bestätigt. Und gleichzeitig war der Fehler deshalb so groß und so wirkmächtig, weil die Zahl der Systeme, die auf CrowdStrike zugegriffen haben, weltweit so wahnsinnig groß ist. Und das hängt vor allem damit zusammen, dass die Lösungen von CrowdStrike eben State of the Art nicht nur waren, sondern auch über Jahre und Jahre geblieben sind. Will sagen, dass der Fehler eine solche Wirkmacht entfalten konnte, war gleichzeitig Ausweis davon, dass CrowdStrike in vielen Bereichen alternativlos ist oder zumindest zu den Top 3 Anbietern gehört, an denen man schwer vorbeikommt. Ich habe auf der CSC mit Christian Müller und Rolf Schumann, den beiden Co-CEOs von Schwarz Digits, über dieses Thema gesprochen.
70 bis 80 Cyber-Solutions, die ein Mittelständler braucht, um wirklich sicher zu sein. In Anführung, 100% Sicherheit gibt's nicht, aber sicher zu sein. Und dafür muss er IT vorhalten, Know-how vorhalten, Betrieb vorhalten. Das ist unmöglich.
Gut, selbst wenn er Geld hätte, hätte er nicht die Leute, die es betreiben können. Genau. Also wir haben gemerkt, eigentlich braucht man jetzt eine sichere Cyber-Security-Suite, wo das drin ist. Wir haben uns dann hingesetzt, geschaut, wer könnte das sein. Wir haben es geschafft, einen Partner zu finden. Das haben wir halt heute hier, announced auf der CSC, mit der Firma CrowdStrike, dass wir sagen, wir bringen die komplette Cyber-Plattform von CrowdStrike, die Falcon-Plattform, mit allen Produkten und Lösungen auf die Stacked Cloud und bieten eine souveräne Cyberlösung komplett an. Also von daher verfolge unseren Weg, genau diese Dinge zu tun und suche uns die richtigen Partner, die bereit sind, in unseren Werten, in unseren Gesetzen und unseren Ansprüchen an Souveränität und digitale Unabhängigkeit mit uns zusammenzuarbeiten.
Das ist so. Und vielleicht noch ein Satz dazu. Zu einer Partnerschaft gehören immer zwei, mindestens zwei. In dem Fall sind es zwei, wo wir gesagt haben, klar, wir brauchen eine souveräne Lösung, aber auch der Partner, nämlich CrowdStrike, sieht, dass der Markt für Souveränität riesig ist und deswegen auch das Investment geht, seine Plattform zu portieren. Office Stack Cloud ist auch ein Investment, was recht groß ist, logischerweise, weil aufgrund der vielen Systeme, der Suites, die sie entwickelt haben. Also von daher, man sieht von beiden Seiten eine Möglichkeit, da wirklich positiv am Markt erfolgreich zu sein.
Okay, schauen wir uns das mal ein bisschen tiefer an. Und zwar vor allem aus der, ich möchte mal sagen, philosophischen Perspektive. Das ist eine Kooperation, gut und schön. Aber das, was sie eigentlich als Essenz ausmacht, ist ja, dass man eine sehr gute Lösung nimmt und die Leute so lange bearbeitet, bis sie diese sehr gute Lösung, die sagen wir mal aus dem Silicon Valley kommt, übersetzen mit und in europäische Ansprüche. Das ist etwas, wo man relativ schnell ahnt, dass zum Beispiel der klassische Mittelständler eben da alleine nicht mehr unbedingt hinterherkommt. Zu sagen, hey Apple, lass uns mal jetzt nochmal gemeinsam ein Produkt auf den Markt bringen, was nach meinen Ansprüchen funktioniert und nicht nur nach deinen. Das bedeutet, man sieht schon die Komplexität. Und gleichzeitig wird aber auch gerade bei der Produktlandschaft von CrowdStrike so klar, warum es immer wieder Bereiche gibt, umso mehr bei der IT-Security, wo man eben auf den einen Anbieter zugreifen möchte oder meinetwegen auf einen von zweien, wo aber dann die Auswahl am Ende gar nicht mehr so viel größer ist. Wenn wir Digitalos und Digitalas in Europa mal ganz ehrlich mit uns sind, wenn man den Markt rund um digitale Vernetzung näher betrachtet, dann kommen in vielen Bereichen die besten Produkte ganz schlicht aus dem Silicon Valley. Das ist dann einfach so, bumm. Und man erahnt es ja schon auch als Nicht-Experte, wenn man auf seine Handfläche schaut. Da liegt ein beliebiges Smartphone, das kann meinetwegen auch aus China kommen, aus den Vereinigten Staaten, aus Japan. Aber in dem Moment, wo ich aufs Betriebssystem schaue, auf die Software auf diesem Smartphone, die sehr maßgeblich über das ganze Ökosystem entscheidet, bin ich halt sofort nur noch bei Apple oder Google. Will sagen, an dieser Stelle ist klar, wir haben auf Silicon Valley konzentriert die wichtigsten Instanzen und haben bei digitaler Souveränität im Bereich Handybetriebssysteme gar nicht mehr so viel zu melden. Ganz ähnlich sieht es bei Social-Media-Plattformen aus. Auch wenn da Einzelne aus China kommen. Oder die drei größten Anbieter von Office-Software, Microsoft, Google und Apple. Oder die größten Cloud-Anbieter, Amazon, Microsoft, Google, Alibaba, Oracle. Oder die meistverwendeten KI-Chatbots. Oder. Wir haben in sehr, sehr vielen Bereichen einen so großen technologischen Vorsprung, gerade vom Silicon Valley, von den großen Digitalkonzernen, dass digitale Souveränität wirklich schwer wird, wenn man sie einfach definiert als, wir wollen gar nichts aus den Vereinigten Staaten benutzen. Nebenbei halte ich das weder persönlich, noch technologisch, noch ökonomisch, noch in irgendeiner Welt für zielführend. Für mich ist Vernetzung, das Internet, halt auch immer noch Vernetzung. Die Essenz lässt sich nicht wegdenken. Und gleichzeitig kann man auch so jemanden wie Donald Trump und dessen ziemlich radikale Macht innerhalb der Vereinigten Staaten nicht wegdenken. Wie also kann man digitale Souveränität und die besten digitalen Produkte aus den Vereinigten Staaten, aus Amerika, aus Kalifornien, aus dem Silicon Valley nutzen? Das ist keine einfache Diskussion. Aus meiner Sicht ist es nicht schwarz-weiß zu bespielen. Auch wenn es Leute gibt, die mit guten Argumenten sagen, nein, eigentlich müssten wir sehr offensiv darauf setzen, bestimmte Plattformen nicht zu benutzen. Und zwar gar nicht zu benutzen. Ich glaube nicht, dass das aus meiner persönlichen Sicht zielführend ist. Aber da gibt es andere Haltungen und die haben auch gute Argumente. Aber gleichzeitig sehe ich, es ist mir auch ein inneres Anliegen, ganz grundsätzlich zu sprechen und ein bisschen Abgrenzung zu betreiben. Denn digitale Souveränität darf aus meiner Sicht kein Tech-Nationalismus sein. Es geht nicht um Autarkie. Es geht nicht um kauft nur deutsches Internet. Weder technisch noch vom Gefühl her. Das ist in den allermeisten Fällen auch gar nicht möglich. Wie weit will man das ziehen? Bis zu welchem Punkt ist es denn noch okay, chinesische Kabel zu kaufen? Und ab welchem Punkt ist es denn aber nicht mehr okay, ein amerikanisches Smartphone oder zumindest ein in China montiertes, aus amerikanischem Intellectual Property zusammengeschustertes Smartphone zu benutzen? Ich glaube, die wichtigste Definition rund um digitale Souveränität im Sicherheitsbereich, gerade im Sicherheitsbereich, handelt davon, erst einmal existenzielle Abhängigkeit zu verringern und zu versuchen, sie zu vermeiden. Mit der Betonung auf zu versuchen und mit der Betonung auf verringern. Ich kann unterschiedliche Grade von Abhängigkeiten haben. Und an je weniger Stellen Abhängigkeiten vorhanden sind und je leichter ich die vielleicht, meinetwegen auch vorübergehend, irgendwie anders ersetzen kann, desto bessere Karten habe ich in dem Kampf, der auf uns zukommt. Manchmal geht es halt ganz einfach um die Frage, wenn man das aus Unternehmenssicht betrachtet, kann ich von einem Verhandlungstisch aufstehen? Oder bin ich, wenn ich es ganz genau nehme, als Kunde einer Plattform, als Kunde einer Software, als Kunde eines KI-Modells mehr oder weniger alternativlos ausgeliefert? Diese Alternativlosigkeit, die ist eigentlich sogar mehr und größer als digitale Souveränität oder eben das Gegenteil davon. Eigentlich reden wir hier von einem Mechanismus, den wir Silicon Valley-seitig sehr lange viel zu wenig beachtet haben. Eigentlich reden wir hier davon, dass die Grundzüge des Kapitalismus, der Marktwirtschaft, natürlich auch Wettbewerb ist. Und überall dort, wo kein Wettbewerb mehr stattfinden kann, und zwar echter Wettbewerb, haben wir ein Problem. In manchen Bereichen, vielleicht sogar in vielen Bereichen, können und müssen wir in Europa Alternativen aufbauen. Das sehe ich absolut. So sinnvoll das ist, so viel Zeit kann es je nach Branche auch kosten und Geld halt sowieso. In der Zwischenzeit, auf dem Weg zur Vision der digitalen Souveränität, will man aber ja nicht verhungern, sondern State-of-the-Art-Tech benutzen, im Büro, für sich selbst, aber ohne sich gleich erpressbar zu machen. Ich habe Rolf die Frage gestellt, wie man dieses scheinbare Dilemma lösen könnte, gleichzeitig die besten digitalen Produkte zu verwenden, auch wenn sie aus den USA kommen, gerade wenn sie aus den USA kommen, und trotzdem sogar in Zeiten von Donald Trump immer noch digital souverän sein zu können. Es gibt Leute, die sagen, na, da muss man eben selbst entwickeln. Es gibt aber eben noch einen anderen Weg, jedenfalls wenn man genug Verhandlungsdruck aufbauen kann.
Wir überlegen uns, ist es eine Technologie, die wir aufholen können, selbst machen können, oder nimmt man die Technologie und findet einen Partner, der versteht, hey, da ist ein Markt für souveräne Cybersicherheit, ihr bringt die Souveränität mit, okay, lass uns das gemeinsam entwickeln und dieses neue souveräne Cybersuite, KI basiert, auf Stackit, in den Markt bringen. Und das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist, um über deine Zukunftsvision zu reden, wenn das eine Technologie gewesen wäre, wo wir glauben, die können wir selbst mit den Talenten aus Deutschland rauswickeln, hätten wir es gemacht. Aber wir wägen ganz brutal ab, was brauchen wir, was ist notwendig, finden wir jemanden, der bereit ist, nach unseren Werten und Gesetzen mit uns zu arbeiten. Wenn wir den finden, ist eine tolle Partnerschaft und das war hier der Fall.
Das also eine der Antworten auf die Frage, wie man es schaffen kann, auf den ersten Blick divergierende Interessen, die komplett auseinanderlaufen, hier digitale Souveränität, dort tolle Silicon Valley-Produkte benutzen, vielleicht trotzdem unter einen Hut zu bringen. Mit dieser Perspektive lohnt es sich, auf einen Punkt zu schauen, den ich persönlich, fast eine Art Erlebnisbericht, auf der Cybersecurity-Konferenz sehr gut wahrnehmen konnte. Nämlich die Stimmung unter deutschen Top-Führungskräften. Da kann man jetzt erstmal vorab etwas feststellen. Der gesamte Sicherheitsbereich, insbesondere auch der Cybersecurity-Bereich, der hat seit sehr langer Zeit eine Schwierigkeit, die so als lustige Punchline, als Mottozitat durch Christian Drosten während der Pandemie sehr bekannt geworden ist. There's no glory in prevention. Da ist nicht besonders viel Ruhm darin, die schlimmsten Dinge nicht geschehen zu lassen. Prävention, so wichtig es auch sein mag, in Echtzeit natürlich, hat aber im Idealfall keine messbaren Folgen. Das ist ja das Ding, das ist ja die große Herausforderung der Cybersecurity. Das Beste, was passieren kann, ist nichts. Und genau deswegen war eines der ganz großen Probleme der Cybersecurity-Szene seit sehr, sehr langer Zeit, dass man überall auf diesen Veranstaltungen eine Art Mantra gehört hat. Cybersicherheit muss absolute Chefsache sein. Und zwar beim CEO direkt. Das habe ich sehr, sehr oft gehört. Die Erfüllung davon habe ich bis jetzt aber vergleichsweise selten gesehen. Das war nämlich lange Zeit einfach nicht so, wenn man ganz ehrlich ist. Aber ich glaube, dass sich das inzwischen geändert hat. Früher konnte man sich schon freuen, wenn der stellvertretende Vizebüroleiter von der Vorstandssprecherin da war. Aber das hat sich insofern geändert, als dass Cybersecurity inzwischen tatsächlich bei ziemlich vielen Leuten eine absolute Chefsache ist. Und das konnte ich auf der CSC sehen. Name-Dropping geht an dieser Stelle, wo es eigentlich geboten wäre, leider nicht, weil bei so delikaten Themensetzungen bei solchen Konferenzen vereinbart wird, dass es dazu gerade keine Öffentlichkeit gibt. So ein bisschen wie bei Scheidungsanwälten. Das passiert den besten Paaren, aber trotzdem möchte man vielleicht als Person nicht unbedingt in den öffentlichen Kundenlisten auftauchen. Aber Leute, die ich gesehen habe, waren Chefs großer Energieversorger, großer Entsorgungsunternehmen, großer Telekommunikationskonzerne, großer Lebensmittelhersteller, großer Handelsunternehmen, großer Industrieunternehmen und so weiter und so fort. Alles auf einem Level, wo ich sagen würde, ja, hier kann man sagen, inzwischen hat Cybersecurity bei sehr vielen Menschen genau diesen Punkt erreicht, wo ganz viele Cybersecurity-Nerds den schon lange sehen und wo aus meiner Sicht auch zu Recht sein müsste. Aber um trotzdem so einen namentlichen Eindruck gewinnen zu können, kann ich etwas zitieren, was weniger geheim ist als die Leute, die dort als Gast unterwegs waren, nämlich die Speakerliste. Das Programm war nämlich öffentlich, beziehungsweise diejenigen, die dort als Speaker oder Speakerin aufgetreten sind. Darunter war zum Beispiel BKA-Präsident Holger Münch, der Verfassungsschutzchef Sinan Selen, BSI-Präsidentin Claudia Plattner, der Großpolitologe Herfried Münkler und auch der Gründungs-CIO der NATO, Manfred Baudreau-Dehmer. Also jemand, der von Anfang an die technische Infrastruktur, die digitale Infrastruktur der NATO mit aufgebaut hat, wo man sich vorstellen kann, auf welchem Sicherheitslevel da die Dinge so stattfinden. Auf der CSC gibt es eine recht bekannte Regel, die sogenannte Chatham House Rule, und die sagt, dass man zwar über die Inhalte dort berichten darf, dass man darüber in der Öffentlichkeit reden darf, aber man darf die Informationen nicht so präsentieren, dass sie zuordnenbar wären. Das heißt, im Folgenden versuche ich die Stimmung wiederzugeben, ohne das allzu zuordnenbar zu machen. Die Stimmung würde ich auf dem Top-Niveau der deutschen Wirtschaft so bezeichnen. Verhalten optimistisch, verbunden aber immer mit der Vorsicht, sich nicht zu früh zu freuen. Nun kommt natürlich auch eine besondere Auswahl von CEOs auf eine Cybersecurity-Konferenz, will sagen, eine gewisse Grundvorsicht gehört vielleicht mit hinein in dieses Setting. Aber tatsächlich ist für mich der relevantere Punkt dieser verhaltene Optimismus, der mich gefreut hat. Insbesondere, wenn wir von einer Veranstaltung sprechen, auch das zeigt die öffentlich zugängliche Speakerliste, wo Militär, wo NATO, wo Verfassungsschutz, wo BND, wo Bundeswehr vorhanden waren, also alle diejenigen, die jetzt durch die Vielzahl der Konflikte, mit denen wir uns gezwungen sind zu beschäftigen, jetzt nicht ausschließlich großartige, vielversprechende Freude in den Augen steht. Was ich interessant finde, viele von den Führungskräften, egal ob Wirtschaft oder Institutionen, sagen zwar sehr ausdrücklich, dass sie natürlich an jeder Ecke ein Dutzend Gründe finden, pessimistisch zu sein, aber sie wollen dem nicht nachgeben, weil es eben abseits von konkreten Zahlen und messbaren Turbulenzen, da haben wir mit Sicherheit noch nicht das Ende gesehen, ein recht verbreitetes Gefühl gibt. Und dieses Gefühl unter deutschen Führungskräften, zumindest auf der CSC, hat auch mir nochmal meine Hoffnung verstärkt. Es handelt sich nämlich um die Überzeugung, wir müssen es in Deutschland und Europa zwar schaffen, aber wir können es auch schaffen. Und wir können es schaffen, da muss man vielleicht die Stimmungen der letzten Jahre so als Kontrast dagegen halten, um die positive Seite davon zu erkennen. Wir können es schaffen. Wir haben überhaupt ein Wir als Kontinent, als Teil der EU, als Teil einer, sagen wir mal, digital und im Bereich Security überhaupt handlungsfähigen Gruppe. Die Frage steht natürlich sofort im Raum, was ist eigentlich dieses S, das wir in Deutschland und Europa schaffen können? Zum einen ist da natürlich die Rede vom Wandel, von der Transformation, getrieben vor allem durch Technologie, durch Demografie und auch den Wandel der Welt, die Geopolitik oder die Klimakatastrophe, die dort eine gewichtige Rolle spielen. Zum anderen gehört aber zu diesem S, was wir ja irgendwie schaffen können oder sollen, im Jahr 2026 auch viel mehr als, sagen wir mal, nur in Anführungszeichen den Wandel zu schaffen oder erstmal zu beginnen. Denn dazu, zu diesem S, gehört auch die ziemlich radikal veränderte Weltlage und wie man damit umgehen soll. Dass man plötzlich vor einer Situation steht, wo staatlich gestützte Hacker das Ziel haben, ein Unternehmen oder sein ganzes Ökosystem zu zerstören, aus welchen Gründen auch immer. Dass ein egal wie großer und erfolgreicher Konzern über Nacht buchstäblich zwischen die Fronten oder ins digitale Fadenkreuz meinetwegen sogar einzelner Personen geraten kann und dadurch straucheln kann. Natürlich ist das eine Sicherheitsfrage, eine Stimmungsfrage. Und dann war da eben der Vorteil von einer Veranstaltung, die eindeutig auf Sicherheit ausgerichtet ist. Wenn man sich nämlich die Beiträge auf der Bühne anschaut und auch die Gespräche abseits davon anhört, dann kann man erkennen, was der wesentliche Schlüssel ist, der dazu geführt hat, dass Cybersecurity inzwischen wirklich ein CEO-Thema, ein Führungsthema ist und nicht irgendwie bei einem Digitalhausmeister angesiedelt ist, der gefälligst dafür sorgen soll, dass alles funktioniert. Denn dadurch ist deutlich geworden, Cybersecurity heißt für viele Führungskräfte heute nichts anderes als Erhaltung der Arbeitsfähigkeit. Cybersecurity heißt, unser Unternehmen funktioniert auch im 21. Jahrhundert. Dieses "Wir können es schaffen", was ich da so oft habe aufblitzen sehen, mit zunehmender Selbstverständlichkeit, was wirklich einen positiven Impuls bei mir ausgelöst hat, das ist eigentlich nichts anderes als die Frage, ob Deutschland und Europa in 10 oder in 15 Jahren überhaupt noch ein wohlhabender, funktionierender und auch für alle attraktiver Teil der Welt ist. Und das war für mich dann vielleicht der größte gefühlte Unterschied zwischen der CSC und vergleichbaren Top-Level-Veranstaltungen in den Vereinigten Staaten. Ich bin nämlich überzeugt davon, dass keine Führungskraft, die ich auf der CSC gesehen habe, bei sich zu Hause einen Bunker hat einbauen lassen. Das hört sich vielleicht anekdotisch oder absurd an, aber für mich steht dahinter eine große europäische Wahrheit, eine große europäische Stärke, die heute eben direkt mit digitaler Vernetzung, mit künstlicher Intelligenz und mit der Zukunft verbunden ist. In Europa und in Deutschland haben die meisten prägenden Figuren aus Wirtschaft und Politik in den meisten Fällen Visionen und Vorstellungen von der Zukunft, die die Gesellschaft mit einbeziehen. Natürlich gibt es da eine große Spreizbreite der Philosophien und Ideologien und ich möchte gar nicht alles schönreden oder gleichmachen, erst recht nicht in einer Situation, wo wir merken, auch in Europa gibt es Kräfte, die gegen Europa und gegen Gesellschaft gerichtet sind. Aber im Silicon Valley der Gegenwart unterstützen halt eine ganze Menge sehr reicher, sehr mächtiger, sehr technologieprägender Leute Donald Trump. Ob sie das tun, notgedrungen, um ihre Unternehmen zu schützen, oder ob sie das aus einem gewissen Anteil an Überzeugung tun, das möchte ich mal dahingestellt sein lassen. Aber wir haben mit Donald Trump, Stichwort Relevanz der digitalen Souveränität, einen Mann, der jedes Druckmittel ausschöpft und jedes Druckmittel, das er möchte, auch anwendet, ohne sich um Freund, Feind, rechtsstaatlich oder auch nur rationale Nachvollziehbarkeit zu kümmern. Man konnte vielleicht bis Mitte 2025 als Führungskraft eines größeren Unternehmens noch irgendwie hoffen, dass die zweite Amtszeit Trump mit einem turbulenten Start im Bereich der Zölle angefangen hat, aber dann irgendwie halbwegs erträglich in einigermaßen gewohnten Bahnen stattfinden würde. Aber das war der Konsens auf der Veranstaltung, ist eigentlich allerspätestens seit Herbst vorbei. Inzwischen ist nach meiner Beobachtung und nach meinen Gesprächen den allermeisten CEOs klar, dass sie die alte Welt und ihre alte Berechenbarkeit einfach nicht zurückbekommen. Und das hat ganz eindeutige Folgen. Konnte man mit Augenzwinkern sagen, naja, es ist jetzt nicht so schlimm, wenn wir von Plattform X oder Y komplett abhängig sind, ist das etwas, was man inzwischen viel vorsichtiger formuliert und noch vorsichtiger formulieren muss. Es erscheint heute fahrlässiger als je zuvor, sich eben nicht auf die verschiedenen, eben auch ungünstigen Szenarien vorzubereiten, entlang der gesamten Wertschöpfungskette, gerade was digitale Instrumente und Arbeitsprozesse angeht, inklusive der Weiterentwicklung durch künstliche Intelligenz. Das hört sich fast zynisch, auf jeden Fall aber ein bisschen sarkastisch an. Aber das habe ich auf der Konferenz häufiger gehört, dass man Trump nicht nur als Weckruf verstanden hat, sondern fast schon Dankbarkeit empfindet, dass man eine extrem harte Erkenntnis im Bereich der Sicherheit zu verdauen hat und inzwischen zum Teil auch schon verdaut hat. Nämlich, dass es nicht so weitergehen kann. Es kann nicht so abhängig weitergehen, es kann nicht so veränderungsabwehrend weitergehen, es kann nicht so durchwurstelig weitergehen, es kann auch nicht so reformarm weitergehen. Man muss den Druck erhöhen für eine digitale und nicht digitale europäische Unabhängigkeit. In dem Kontext, was also Politik angeht und Europa, war es deswegen ziemlich spannend, weil Heilbronn ja in Baden-Württemberg liegt. Deswegen waren auch Cem Özdemir und Manuel Hagel, die beiden Spitzenkandidaten in Baden-Württemberg von Grünen und CDU vor Ort und haben über künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Sicherheit insgesamt und ihre Planung in Sachen digitale Souveränität gesprochen. Interessanterweise habe ich als größten Unterschied zwischen beiden die Frage darum wahrgenommen, ob Baden-Württemberg jetzt eine eigene KI-Uni gründen sollte oder die bestehenden Universitäten stärker in Richtung KI ausbauen lassen sollte. Das wollte ich live den beiden nicht so sagen, aber ganz persönlich könnte ich wahrscheinlich ganz knapp mit beiden Ansätzen überleben. Ich denke sogar, das geht vielen Betroffenen in Baden-Württemberg ganz ähnlich. Und no offense, aber das war an dieser Stelle vielleicht einfach programmatisch. Und ich glaube, dass das seinen Grund hat. Und der Grund liegt daran, dass wir in diesem Bereich, nicht nur aus politischer, sondern auch aus ökonomischer Sicht, im Bereich Tech, KI und digitale Souveränität gerade sehr viele Dinge haben, die absolut vernünftig sind und die gar keinen ideologischen Spin brauchen, die man jetzt erst einfach mal machen muss, wo man also gar nicht so dramatisch unterscheiden muss, aus welcher Perspektive, aus welcher Denkschule, aus welcher Philosophie, aus welcher politischen Richtung schaue ich da drauf, sondern einfach anfangen kann, die vorliegenden Konzepte umzusetzen. Insofern war dieses Machen auch ein Teil der positiven Attitüde, die ich da bei deutschen Führungskräften wahrgenommen habe. Und gleichzeitig sehen wir, wie sich das immer wieder ungünstig eintrübt. Denn wir sind inzwischen in einer digitalen Welt, die so unglaublich vernetzt ist, dass man kaum mehr Fahrstuhl fahren kann, ohne dass irgendeine vernetzte KI-Software beteiligt ist. Und das heißt eben automatisch angreifbar. Wir sind zwar, was die Fähigkeit der Abwehr angeht, auf einem All-Time-High, das vor kurzer Zeit noch gar nicht denkbar war. Und gleichzeitig haben wir eine ständige Eskalation der Gefährdung, unter anderem natürlich durch die ständige Eskalation der Macht, der Technologie. Die Situation im Bereich Cybersecurity war eh schon unübersichtlich und schwer zu handeln. Und dann kam auch noch die kambrische Explosion der generativen künstlichen Intelligenz nach ChatGPT Ende 2022. KI wirkt eben auf Cybergefahren wie ein Amphetamin-Cocktail an jeder einzelnen Stelle. Und sei es, dass man mit Deepfakes inzwischen über eine Videokonferenz Leute überreden kann, Dinge zu tun, weil man so tun kann, als seien sie Personen, denen sie vertrauen. Das ist aber gleichzeitig nicht nur das Einfallstor für immer neue Bedrohungen, sondern auch der Grund, weiterhin optimistisch zu sein. Denn künstliche Intelligenz wirkt nicht nur auf die kriminelle Seite, auf die gefährliche Seite wie ein Amphetamin-Cocktail, sondern eben auch auf diejenigen, die verteidigen möchten, die Funktionsfähigkeit schützen möchten. Aus der Perspektive der Cybersicherheit habe ich auf der CSC dann auch noch mit einer Frau gesprochen, die hier schon im Podcast war und versucht, mal tiefer einzutauchen in die Schwierigkeiten, in die Komplexitäten der digitalen Souveränität, was Sicherheit angeht. Denn natürlich ist digitale Souveränität unbedingt erstrebenswert, aber eben nicht als Selbstzweck. Und ein sehr wichtiger Zweck darunter ist nicht nur Unabhängigkeit und keine Erpressbarkeit, sondern eben auch der Punkt, dass man sich in vielen Bereichen nicht sicher sein kann, wer, wo, wann Zugriff auf bestimmte Daten hat, was wiederum einen Sicherheitsaspekt darstellt.
Digitale Souveränität spielt an ganz, ganz vielen Stellen eine Rolle. Für uns geht es darum, entsprechend Optionen zu haben, Dinge auswählen zu können, wo wir eine Kontrolle darüber haben, was mit Daten passiert, wie die Mechanismen sind, wie die Software funktioniert, wer darauf Zugriff hat. Das sind entscheidende Punkte und entscheidende Auswahlkriterien für alles, was wir tun. Und je nachdem, wo wir da gerade unterwegs sind, wählen wir mal das eine, mal das andere, mal andere Schwerpunkte. Das ist für uns wichtig, mit Augenmaß darauf zu schauen und zu sagen, hier brauchen wir folgende Kriterien und hier brauchen wir andere.
Das ist vielleicht erstmal sinnvoll, sich zu vergegenwärtigen, was Claudia Plattner gesagt hat, dass digitale Souveränität eben kein One-Size-Fits-All-Ansatz ist, sondern dass man darauf schauen muss, was ist für uns wichtig und was ist für uns vielleicht nicht so zentral. Oder anders ausgedrückt, welche Technologiekomplexe sind bei uns im Unternehmen denn so entscheidend, dass ohne sie das Unternehmen gar nicht denkbar wäre? Und können wir hier einen vollständigen Ersatz so schnell wie möglich anstreben? Und wo wäre denn auch nur für unser Unternehmen gedacht, ist jetzt vielleicht doof, aber nicht ganz so schlimm, wenn eine gewisse Abhängigkeit entsteht oder zumindest nicht auf null reduziert werden kann? Das halte ich für eine interessante Perspektive von digitaler Souveränität, weil es die große Individualität der vielen verschiedenen Unternehmen in Einklang bringt mit dem Anspruch, am Ende nicht erpressbar zu sein. Digitale Souveränität, aber genau auf die Weise, wie das für mich sinnvoll ist. Und eben dort nicht, wo es vielleicht wahnsinnig große Kosten verursacht, im Zweifel aber noch größere Probleme macht, als theoretisch auftauchen können. Und dann habe ich mit Claudia Plattner über das Thema gesprochen, was auf der CSC auch immer wieder besprochen worden ist, meistens mit ein bisschen leiserer Stimme, weil es am Horizont steht, seit längerer Zeit, aber tatsächlich kein angenehmes Thema ist, weder wirtschaftlich noch politisch noch in irgendeiner Weise. Nämlich die Möglichkeit, dass Deutschland angegriffen werden könnte. Ohne das jetzt so konkret in den Raum zu stellen. Aber natürlich haben auf der CSC auch, wenn die Bundeswehr da ist, wenn der Verfassungsschutz da ist, Leute darüber gesprochen, wenn die NATO da ist, Leute darüber gesprochen, was passiert eigentlich, wenn Deutschland angegriffen wird. Und dazu muss man zum einen feststellen, dass so ein Thema wie Attribuierung, also wer war das überhaupt und was war das, plötzlich in den Vordergrund rückt. Anders als bei konventionellen Angriffen, wo das vielleicht nicht super leicht ist, siehe Krim 2014, aber man doch eine gewisse Ahnung hat, ist bei Cyberangriffen es sofort extrem schwierig zu sagen, wer genau steckte dahinter oder wer genau möchte es vielleicht so wirken lassen, als wenn jemand dahinter stecken würde. Aber auch hier hat Claudia Plattner eine interessante Perspektive eingenommen.
Also zum Thema Attribuierung muss man erstmal ganz klar sagen, dieses "die waren's" liegt tatsächlich in Deutschland beim Auswärtigen Amt. Das heißt, wir sind die Techies im Team. Wir schauen uns an, was ist da passiert, was waren die Muster, wie ist man da vorgegangen. Dann haben wir meistens schon eine ganz gute Idee, wo das herkommt. Das ist dann sozusagen unser Beitrag, unsere technische Expertise. Das geben wir dann weiter. Da gibt es einen Attribuierungsprozess. Und da kommen dann Menschen, die sagen, okay, jetzt überlege ich mir politisch, ob ich sage, wer das war oder eben halt nicht. Und da spielt halt nicht immer nur Technik und technische Erkenntnisse eine Rolle, sondern auch noch was Politisches. Bei der Frage, war es eine KI, stellt sich dann sofort auch noch die Frage mit, wer hat darauf Einfluss gehabt? Wie hat das funktioniert? Wo kommt es her? Also da spielen dann noch ein paar Dinge mehr eine Rolle. Zunächst mal geht es eigentlich nur erstmal um die Tatsache, dass es eine Technologie ist, die dafür verwendet wurde, einen Angriff zu fahren. Und das sehen wir natürlich jetzt Stück für Stück auch häufiger.
In Ihrer Einschätzung wird dann ganz klar, was vielleicht die Schwachstelle von ganz vielen Cybersecurity-Philosophien darstellt. Ganz vorsichtig hat sie erklärt, dass es eben nicht alleine Technologie ist, die da eine Rolle spielt, sondern auch politische Einschätzung. Ganz vorsichtig hat sie angedeutet, dass am Ende eben nicht nur das Ergebnis, wer war das, zählt, wo man sagen könnte, das waren zu 96,y% die dort, sondern auch die politische Einschätzung, ob es überhaupt sinnvoll ist, das zu tun. Und genau an dieser Stelle fanden die spannendsten Diskussionen statt, die ich dort mitbekommen habe. Die Diskussionen, wo klar geworden ist, es steht zwar Cybersecurity drauf, egal ob als Unternehmen oder als Land. Aber das, was dabei herauskommt, ist nicht nur Chefsache, es ist auch Chefinterpretationssache. Und damit meine ich gar nicht, dass man verschleiern soll, wer eigentlich dahinter steht. Damit möchte ich schon sagen, wir sind inzwischen bei Cybersecurity weltweit auf einer Ebene, die vollkommen klar macht, alles ist ein Politikum. Jede Form von Cybersecurity kann zum Politikum werden. Und damit meine ich nicht nur, dass die falschen Gespräche, die abgehört werden, liebe Grüße an dieser Stelle an die Bundeswehr, natürlich sofort nicht nur Cybersecurity-Thema sind, sondern Politikthema auf der allerhöchsten Ebene. Damit meine ich auch, dass wir inzwischen in einer so extrem vernetzten Welt leben, dass allein schon durch die Vernetzung, aber vor allem auch durch die Wirksamkeit dieser Vernetzung, dass wir gar keine andere Wahl mehr haben, als Cybersecurity gesellschaftlich, philosophisch und eben auch politisch zu denken. Dass am Ende eine Vielzahl von verschiedenen Kriterien und Maßstäben zählen. Und das natürlich in einem Land, was auf dem gleichen Kontinent ist wie Russland, auf absehbare Zeit alle möglichen Szenarien mitgedacht werden müssen. Und das gar nicht zum Schwarzmalen, gar nicht als pessimistische Perspektive, sondern überhaupt erstmal als Teil der Realität. Ich habe Claudia Plattner gefragt, was genau aus dieser Perspektive Ihr Wunsch wäre, Ihre große Hoffnung für die Zukunft.
Ich denke, dass wir im Bereich der Resilienz und im Bereich der Cybersicherheit alle noch eine ordentliche Schippe drauflegen können. Das sagen wir auch immer wieder in unseren Lageberichten. Wir versuchen relativ detailliert aufzuzeigen, wo die Probleme sind. Wir wissen, dass unsere digitalen Angriffsflächen einfach noch nicht gut genug geschützt sind. Und das gibt auch eine gewisse Verwundbarkeit. Über ein Großszenario mag ich jetzt tatsächlich nicht spekulieren.
Über das große Szenario möchte Claudia Plattner natürlich nicht spekulieren. Natürlich auch, weil sie qua Amt eine Verantwortung hat. Aber, das kann ich ja dazu sagen, in sehr vielen Gesprächen waren diese Spekulationen, was wäre wenn, was passiert wenn, ein wesentlicher Treiber von dem, was die Überlegungen ausmachen. Wir leben einfach in einer Zeit, wo man bestimmte Realitäten behandeln muss, ob man möchte oder nicht. Wir haben in Deutschland ohnehin nicht besonders gute Erfahrungen gemacht mit dem Ausblenden von Realitäten. Ich glaube, die Zeiten werden für dieses Hobby immer schwieriger. Bei allen Schwierigkeiten, bei allen Katastrophen, bei allen Herausforderungen, auch von dem, was dieses Jahr uns noch bevorsteht, möchte ich trotzdem diesen Podcast maximal optimistisch schließen. Und das liegt nicht daran oder zumindest nicht nur daran, dass ich jeden Tag tolle neue KI-Instrumente sehe. Es liegt vor allem daran, dass ich auf solchen Veranstaltungen wie der CSC bei meinem regelmäßigen Kontakt mit denjenigen Menschen, die in diesem Land Verantwortung tragen und das deswegen mitprägen, zu einem größeren Teil als viele andere, dass sich bei denen zum ersten Mal seit sehr langer Zeit einen fast flächendeckenden Ansatz von Optimismus wahrgenommen habe. Und ich glaube, das sind in den meisten Fällen Menschen, deren Beruf ist, diese Verantwortung umsichtig wahrzunehmen und die deswegen eine feine Sensorik gerade gegenüber Stimmungen in der Bevölkerung, in der Wirtschaft, in der Politik, in der Gesellschaft insgesamt haben. Und wenn die Leute glauben, dass es Anlass zur Hoffnung gibt, dann finde ich, kann man das wiederum als Anlass zur Hoffnung betrachten. Mein Optimismus gründet darauf, nicht nur, dass irgendwo ein IFO-Index jetzt beim Stimmungsbarometer 0,2 Prozentpunkte zum rückwirkenden Quartal sich verdoppelt hat im Vergleich zu 1967. Nein, mein hoffnungsvollster Punkt hängt damit zusammen, dass diejenigen, auf die es am Ende ankommt, und das sind diejenigen, die Lust haben, die Gesellschaft von morgen zu gestalten. Das gilt nicht nur für CEOs, sondern es gibt für fast alle Menschen dort draußen, dass ich bei denen trotz der schwierigen Zeiten einen zunehmenden Willen der Gestaltung ausmache. Dass zunehmend mehr Menschen sagen, naja, es ist vielleicht gerade schwierig, aber ich möchte es verändern. Ich möchte es anpacken. Und bis zu einer Wahlbeteiligung in Baden-Württemberg, die bei fast 70% lag, was für die vergangenen Zeiten eine große Wahlbeteiligung darstellt, bis hin zu solchen Symbolen, dass man digitale Souveränität und Top-of-the-Pops super digitale Produkte offenbar doch vereinen kann miteinander. Bis hin dazu, dass am Ende die Leute dort draußen vielleicht irgendwann es schaffen werden können, ihr geliebtes iPhone zu benutzen und trotzdem nicht Donald Trump ausgeliefert zu sein. So am Horizont oder das Gleiche mit KI. Bis zu diesem hoffnungsvollen Schimmer, dass wir einen Weg angefangen haben, an dessen Ende, ich glaube, eine Stärke von Europa steht, eine Unabhängigkeit und eben eine Bunkerlosigkeit der Elite. Das, glaube ich, kann dazu dienen, dass wir am Beginn des Frühlings etwas positiver in die Zukunft schauen. Ich freue mich darauf, mit euch dieses Jahr mit Tech, KI und Schmetterlinge positiver zu gestalten und dass wir das nicht tun, indem wir die Realität ignorieren, sondern indem wir versuchen, sie mit zu gestalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.